Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Einweihung des schwimmenden Solarkraftwerks Cirata durch Präsident Widodo. Präsident Joko Widodo wird an der OIC-Gipfelkonferenz in Riyadh, Saudi-Arabien, teilnehmen. Gemeinsame Patrouille der Indonesian-Malaysian Luftwaffe in der Straße von Malacca. Der Jungfernexport von 243 Tonnen Fischereiprodukten nach Fuzhou und Xiamen. Indonesiens Industrieministerium arbeitet mit Schweiz und ILO zusammen, um die Qualität berufsbildender Fachhochschulen zu verbessern. Minister Airlangga sieht in Konnektivität Schlüssel zur Entwicklung der ASEAN-Region. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo hat am Donnerstag, den 9. November, das schwimmende Solarkraftwerk Cirata PTLS im Bezirk Purwakarta West Java eingeweiht. In seiner Rede erklärte der Präsident, dass der Bau dieses Solarkraftwerks eine Form der Nutzung erneuerbarer Energien sei und in Zukunft das Potenzial habe zur Energieversorgung in den Regionen Java, Bali und Madura im großen Maßstab entwickelt zu werden. Der Bau des Solarkraftwerks Cirata wurde vom Außenhandelsminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Thani bin Ahmad al-Zayudi, gelobt. Es nimmt eine Reservoirfläche von 200 Hektar mit einer Kapazität von 192 Megawatt Peak ein. Ist das größte schwimmende Solarkraftwerk in Südostasien und das drittgrößte der Welt. Der Bau selbst ist ein Produkt der Zusammenarbeit zwischen Indonesien über die staatseigene Elektrizitätsgesellschaft PLN Nusantara Power und einem Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Masdar Clean Energy. Indonesiens Präsident Joko Widodo wird über Israels Angriffe auf Gaza sprechen, während er am Sonntag, den 12. November, an der Gipfelkonferenz der Organisation für Islamische Zusammenarbeit OIC in Riyadh, Saudi-Arabien teilnimmt, bevor er US-Präsident Joe Biden in Washington, D.C., Amerika trifft. Zitiert von der Tageszeitung Republika vom Donnerstag, den 9. November, sagte Sonderstabkoordinator des Indonesian Präsidenten Ari Dwi Payana, dass Präsident Joko Widodo Präsident Joe Biden im Weißen Haus am Montag, den 13. November, treffen werde. Arid wie Payana bestätigte auch, dass das Treffen auf Einladung von Präsident Biden erfolgte. Ari erklärte jedoch nicht die Punkte, die Joko Widodo später auf dem OIC-Gipfel hervorheben oder die Angelegenheiten, die er mit Joe Biden in Washington besprechen werde. Die indonesische Luftwaffe und die malaysische Luftwaffe TUDM patrouillierten vom 6. bis 9. November 2023 gemeinsam im indonesisch-malaysischen Luftgrenzgebiet über den Gewässern der Straße von Malakka. Die gemeinsame Luftpatrouille, die unter dem Codename Malindo oder Malaysia-Indonesia Coordinated Air Patrol Series 2023 durchgeführt wurde. Die Patrouille zielt darauf ab, die Luftgrenzgebiete der beiden Länder zu schützen und die Zusammenarbeit zwischen den Luftstreitkräften der beiden Länder zu stärken. Der Leiter des Informationsdienstes der indonesischen Luftwaffe, Erster Marschall TNI R. Agung Sasongko Jati, erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass diese Zusammenarbeit für die Gewährleistung der Sicherheit in den Grenzgebieten Indonesiens und Malaysias sehr wichtig sei. Beide Luftstreitkräfte engagieren sich für die Überwachung und Aufrechterhaltung der Sicherheit des Luftraums an der Grenze, insbesondere in der Straße von Malakka. Gemeinsame Patrouillen gehören zu den Sicherheits- und Verteidigungskooperationen, die Indonesien und Malaysia im Rahmen des Indonesisch-Malaysischen Allgemeinen Grenzkomitees GBC Malindo vereinbart haben. Der Minister für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, Sakti Wahyu Trenggono, hat am Donnerstag, den 9. November in Muara Baru, Jakarta, dem Jungfernexport von Fischereiprodukten im Gesamtumfang von 243 Tonnen, verpackt in 9 Containern nach Fuzhou und Xiamen, China, beigewohnt. Die exportierten Fischereiprodukte im Wert von 18,7 Milliarden Rupiah und einem Volumen von 243 Tonnen bestanden aus 189 Tonnen Tintenfisch, 27 Tonnen Makrele und 27 Tonnen gefrorenem Pornfret. Der Generaldirektor für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Meeres- und Fischereiprodukten im Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, Budi Sulistyo, sagte, dass der Jungfernexport alle Anforderungen für den Export erfüllt habe. Das Exportprodukt verfügt außerdem über einen Verarbeitungstauglichkeitsnachweis und eine Exportgenehmigungsnummer für den Export nach China. Das indonesische Industrieministerium arbeitet mit der schweizerischen Regierung im Rahmen des Projekts Skills for Competitiveness S4C oder Fähigkeiten für Wettbewerbsfähigkeit zusammen. Dies teilte der Leiter der Agentur für industrielle Personalentwicklung des Industrieministeriums, Mas Rohan, am Donnerstag, den 9. November, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. Mas Rohan erklärte, dass die Zusammenarbeit darauf abzielt, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit in Indonesien durch die Ausbildung kompetenter Fachkräfte durch die Berufsbildungseinheit des Industrieministeriums zu steigern. In diesem Programm arbeitet das indonesische Industrieministerium auch mit der indonesischen Industrie- und Handelskammer zusammen. Das Industrieministerium veranstaltete außerdem eine Schulung zur Stärkung des institutionellen Managements von Berufsbildungseinrichtungen mit dem Thema Future Polytechnic Towards Dual VET 4.0. Die Schulung wurde vom ITCILO, der International Training Center of International Labor Organization, moderiert, das über internationale Qualifikationen für den Wissenstransfer im Zusammenhang mit der dualen Berufsausbildung in verschiedenen Ländern verfügt. Infrastruktur und Konnektivität seien der Schlüssel zur integrierten Wirtschaftsentwicklung in der ASEAN-Region, sagte der koordinierende Minister Airlangga Hartarto am Mittwoch beim 14. ASEAN-Konnektivitäts-Symposium in Jakarta in einer offiziellen Erklärung am Donnerstag in Jakarta. Ebenso sagte Tetsuya Watanabe, Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts für ASEAN und Ostasien, dass sich die ASEAN-Konnektivität als Grundlage der ASEAN-Wiederaufbaustrategie nach der Pandemie erwiesen habe und die politische Koordinierung durch die Bündelung von Ressourcen und die Bildung von Partnerschaften zur Stärkung der regionalen Widerstandsfähigkeit umfasse. Minister Airlangga sagte, dass der ASEAN-Kapazitätenaufbau und regionale Stützpunkte stärker, um die Vorteile der ASEAN-Konnektivität und der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu maximieren. Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 4.580 US-Dollar pro Kopf und Jahr sei Indonesien laut Weltbank-Klassifizierung auch zu einem Land mit höherem mittlerem Einkommen geworden. Die nachhaltige Wirtschaftsagenda werde auch durch die Entwicklung eines regionalen Ökosystems für Elektrofahrzeuge beschleunigt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.695,69 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.338,61 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.629 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Cerer der Kommentar hat heute das Thema Abschiebung von Afghanen aus Pakistan. Am 1. November 2023 erteilte das pakistanische Innenministerium die Anweisung an alle Provinzen, illegale Ausländer in Pakistan abzuschieben. Zuvor am 3. Oktober 2023 forderte die pakistanische Regierung, dass alle illegal in Pakistan lebenden ausländischen Staatsangehörigen das Land freiwillig verlassen sollten. Diese Politik hat sich insbesondere auf afghanische Flüchtlinge in Pakistan ausgewirkt, da sie die größte Gruppe von Ausländern ohne Papiere im Land darstellen. Nach Angaben der pakistanischen Regierung leben rund 1,7 Millionen Afghanen illegal in Pakistan. Die pakistanische Regierung schiebt weiterhin illegale Ausländer ab, darunter auch afghanische Staatsangehörige, obwohl die Vereinten Nationen und Human Rights Watch Pakistan aufgeforderten, die Abschiebungen zu stoppen. Laut Voice of America seien seit dem 8. November 2023 mehr als 250.000 Menschen aus Pakistan nach Afghanistan zurückgekehrt, nachdem im Oktober ein Ultimatum an 1,7 Millionen illegal in Pakistan lebende Afghanen gestellt worden ist. Pakistan gibt an, dass die meisten von ihnen das Land freiwillig verlassen haben. Kabul hingegen besteht darauf, dass die meisten von ihnen seit Ablauf der Frist am 1. November zwangsweise zurückgeführt wurden. Der pakistanische Premierminister Anwar ul Haq Kakar sagte am Mittwoch, den 8. November 2023, laut Voice of America, dass Afghanistan Hunderttausende afghanische Migranten ausgewiesen habe, weil es Afghanistan nicht gelungen sei, afghanische Militante daran zu hindern, auf pakistanischem Territorium zu operieren. Kakar gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass Afghanen auch an vielen Selbstmordanschlägen und anderen Zusammenstößen mit pakistanischen Truppen beteiligt gewesen seien. Kakar sagte weiter, dass in den letzten Monaten 15 Selbstmordattentate von Afghanen verübt worden seien. Kakar sagte, seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 habe es in Pakistan einen Anstieg der Terroranschläge um 60% gegeben, bei dem 2267 Menschen ums Leben gekommen seien. Er erklärte, dass die Täter der Terroranschläge Stützpunkte in Afghanistan nutzten und auch afghanische Bürger beteiligt seien. Er sagte, Kabul habe trotz der häufigen Beschwerden Pakistans bei der Afghanistan-Behörden keine Maßnahmen ergriffen. Was auch immer die Gründe oder Überlegungen der pakistanischen Regierung hinter dieser Absichtspolitik sein mögen, die pakistanische Regierung sollte aber nicht die humanitäre Frage ignorieren. Aus humanitären Gründen forderten die Vereinten Nationen und Human Rights Watch die pakistanische Regierung auf, die Abschiebepolitik zu stoppen. Im Interesse der Menschlichkeit sollte die pakistanische Regierung ihre Abschiebepolitik aufgeben. Die aktuellen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Afghanistan führen dazu, dass sie das Leben der gerade aus Pakistan abgeschobenen Bürger noch weiter verschärfen wird. Der afghanische Handelsminister gab zu, dass Afghanistan von verschiedenen Schwierigkeiten betroffen sei, darunter jahrelange Dürre und eine nahezu lahmgelegte Wirtschaft als Auswirkung eines jahrzehntelangen Krieges, Millionen Menschen seien zu Binnenflüchtlingen geworden, sodass die nahezu gleichzeitige Rückkehr von Millionen Afghanen aus Pakistan seiner Meinung nach sicherlich sehr schwierig wäre. Das war der Kommentar.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 10. November in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 10. November 1945, der als Tag der Helden gefeiert wird. In Indonesien wird jedes Jahr der 10. November als Heldentag gefeiert. Das Gedenken an den Tag der Helden kann nicht von der Schlacht zwischen Indonesischen Kämpfern und britischen Truppen in Surabaya getrennt werden, die am 10. November 1945 stattfand. Zuvor am 16. Oktober 1945 begannen indonesische Truppen unter der Führung von Bung Tomo alliierte Verteidigungsposten anzugreifen. Im Kampf wurde am 31. Oktober 1945 der Anführer der britischen Armee für Ostjava, Malabi, von indonesischen Kämpfern getötet. Malabi stod Franlaste die Briten, Anweisungen zu erlassen, dass alle indonesischen Führer und Jugendlichen in Surabaya spätestens am 10. November 1945 um 6 Uhr am vorgesehen Ort eintreffen müssen. Die Bevölkerung von Surabaya kam diesem Ultimatum jedoch nicht nach und so kam es am 10. November 1945 zur schrecklichen Schlacht in Surabaya, die etwa 3 Wochen dauerte. Laut semarangkota.go.id war die Schlacht von Surabaya der erste Krieg zwischen indonesischen Truppen und ausländischen Truppen nach der Unabhängigkeitserklärung Indonesien. Die Schlacht von Surabaya war die größte und härteste Schlacht in der Geschichte der indonesischen Nationalrevolution und rum 20.000 Menschen aus Surabaya, die meisten davon Zivilisten, wurden opfer. Darüber hinaus wurden schätzungsweise 150.000 Menschen gezwungen, die Stadt Surabaya zu verlassen, die Zahl der getöteten Kämpfer und der Menschen, die zu dieser Zeit opfer wurden. So wie der brennende Geist niemals aufzugeben, der von den Menschen in Surabaya an den Tag gelegt wurde, ließen Surabaya später als eine Stadt der Helden in Erinnerung bleiben. Die Festlegung des Heldentags am 10. November basiert auf dem Präsidialerlass Nummer 116 von 1959 unterzeichnet von Präsident Soekarno. Kommen wir zu dem Ereignis von 1965, als Soekarno die Umsetzung der geführten Demokratie in Indonesien ankündigte. Am 10. November 1956 verkündete Präsident Soekarno in der verfassungsgebenden Versammlung erstmal das Muster der geführten Demokratie. Geführte Demokratie wird als Bezeichnung für eine demokratische Regierung mit zunehmender Autokratie bezeichnet und ist Teil der Demokratieentwicklung in Indonesien. Die Ideen von Präsident Soekarno für den Wahlkreis wurden als Präsidentenkonzept von 1957 bezeichnet. Die kann Gedanken dieser Konzeption sind, bei der Erneuerung der politischen Struktur muss ein gelenktes demokratisches System umgesetzt werden, das von Kräften getragen wird, die Bestrebungen der Gesellschaft in ausgewogener Weise widerspiegeln. Die Bildung eines Kabinetts für gegenseitige Zusammenarbeit basiert auf einem Gleichgewicht der gemeinschaftlichen Macht, bestehen aus Vertretern politischer Parteien und der Stärke neuer politischer Gruppen, Funktionsgruppen oder Arbeitsgruppen. Wir schließen mit dem Ereignis des 10. November, dem Wissenschaftstag für Frieden und Entwicklung. Der Wissenschaftstag für Frieden und Entwicklung wurde 2001 von der UNESCO ausgerufen. Der Wissenschaftstag für Frieden und Entwicklung hilft den in der Region lebenden Wissenschaftlern weiterhin erfolgreich zu sein. Dies ist notwendig, den Menschen bewusst zu machen, dass das Überleben auf Wissenschaft basieren muss, ein friedliches Leben und eine harmonische Nachhaltigkeit zu schaffen. Ist es wichtig, die Gemeinschaft einzubeziehen. Deshalb gilt dieser Tag als Weihenswert. Der Wissenschaftstag für Frieden und Entwicklung wurde erstmal 2002 international begangen. Die Warnung betrifft nicht nur Regierungen, sondern auch Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler und andere Fachleute. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema, der indonesische Landwirtschaftsminister schlägt ein zusätzliches Ausgabenbudget von 5,83 Billionen Rupiah vor. Das Landwirtschaftsministerium schlägt für 2023 ein zusätzliches Ausgabenbudget ABT-Info von 5,83 Billionen Rupiah vor, das zur Beschleunigung des Anbaus verwendet werden soll, um die Reis- und Maisproduktion zu steigern. Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman sagte, dass die Produktionssteigerung, die Bereitstellung von Saatgut, Werkzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen, Düngemitteln und Pestiziden, die Optimierung von Sumpfland und Anreisen für Außendienstmitarbeiter, die Verbesserung landwirtschaftlicher Einrichtungen und Infrastruktur und sogar technischer Anleitung erreicht worden sei. Dies teilte Minister Amran am Mittwoch, den 8. November, bei einem Arbeitstreffen mit der Kommission 4 des indonesischen Parlaments DPR RI in Jakarta mit, wie auf der anderen Seite vom 8. November zitiert. Amran erklärte auch, dass wahrscheinlich nur ein Teil des Vorschlags bis Ende dieses Jahres umgesetzt werden könne und Anfang 2025 umgesetzt werde, um seine Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das Landwirtschaftsministerium erhielt vom Generaldirektorat für Haushalt des Finanzministeriums den Rat, die Verwendung des regulären Haushalts 2025 neu zu priorisieren. Laut Amran kann das Defizit im regulären Haushalt 2025 später im zusätzlichen Ausgabenbudget des Geschäftsjahres 2025 wieder vorgeschlagen werden. Außerdem sagte der Landwirtschaftsminister, dass von der Obergrenze des Stadthaushalts für den Stadtetat von 14,82 Billionen Rupiah für 2020 nur 9,45 Billionen Rupiah oder 63,77% bis zum 6. November 2020 realisiert worden seien. Amran fuhr fort, wenn er die ausstehenden Beträge berücksichtigen, hatte die Vertragsabwicklung 73,39% erreicht. In den verbleibenden 2 Monaten wird seine Partei die Umsetzung von Aktivitätsprogrammen und die Realisierung einer erheblichen Haushaltsabsorption weiter beschleunigen. Das war unser Indonesien.
Entah mengapa aku
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenzen der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen die Spezialität Legomoro vorstellen. Die Wuchsörer Kota Gede in Zentraljava ist nicht nur für sein historisches Erbe bekannt. Diese Stadt hat auch eine Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten voller Philosophie. Eine davon ist Legomoro. Legomoro kommt aus den Wörtern Lego und Smoro. Lego bedeutet auf Javanisch Erleichterung, während Smoro kommen bedeutet. In Kombination kann Legomoro als eine Ankunft interpretiert werden, die dem Herzen Erleichterung verschafft. Es wird gesagt, dass dieser Legomoro-Kuchen eines der obligatorischen Geschenke ist, die der Bräutigam der Brot mitbringt. Das bedeutet, dass mit dem erscheinen des Bräutigams, um seiner Braut einen Heiratsantrag zu machen, Erleichterung und Aufrichtigkeit mitgebracht wird. Liebe Sören Gomorrah, wird auch bei Eid al-Fitri Feierlichkeiten so viel, während des Eid mit Gomorrah als Hoffnung symbolisiert, dass alle Menschen, die das Haus besuchen, sich erleichtert fühlen, insbesondere nach der Tradition des Sunkman, dem ein anderer zu vergeben. Mittlerweile wird Gomorrah nicht nur in wichtigen Momenten, sondern auch zu anderen Zeiten frei verkauft. Zum Beispiel ist die Speise auf dem Potagede Legimarkt zu finden, wo man für 3.000 bis 3.500 Rupiah den Samen der dazugehörigen Frucht kaufen kann. In einem Bund befinden sich normalerweise 3 bis 4 Legomoro-Früchte und der Preis liegt bei 12.000 Rupiah pro Bund. Die Würstere Legomoro ist mit Zutaten gekochter Klebreis, gefüllt mit Hühnchen und eingewickelt in Bananenbetten, die ein längliches Dreieck bilden. Diese werden mit Bambusfäden zu sogenannten Tutus zusammengebunden. Im Allgemeinen wird eine Portion Legomoro mit 2 bis 3 Tutus gebunden. Der Schlüssel zu köstlichem Legomoro selbst liegt in der Auswahl hochwertiger Zutaten zu den Gemisch aus Hühnerfleisch, Kokosmilch und Klebreis. Liebe Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit Legomoro Küchen. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von der Stadt Solo. Solo tritt in die neue Liste der Kreativstädte von UNESCO 2023 ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Stadt Surakarta oder Solo, Central Java, gehört zur neuen Liste der Kreativstädte von UNESCO oder UNESCO Creative Cities. Diese Festlegung erfolgte am 31. Oktober in der Kategorie Kunst, Handwerk und Volkskunst. Auf der offiziellen Website von UNESCO wird erklärt, dass diese neuen Städte für ihr großes Engagement bei der Nutzung der Kultur und Kreativität als ein Teil der Entwicklungsstrategie ausgezeichnet wurden. Daneben zeigen sie innovative Praktiken in der Stadtplanung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die Generaldirektorin von UNESCO, Audrey Azoulay, legte etwa 55 Städte fest, die sich kürzlich als Kreativstadt angeschlossen haben. Mit dem Zusatz dieser neuen Städte breitete sich die Zahl der von der UNESCO erfassten Städte auf 350 in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt aus. die sieben kreative Bereiche vertreten, unter anderem Kunsthandwerk und Volkskunst, Design, Film, Gastronomie, Literatur, Medienkunst und Musik. Diese kürzlich festgelegten Städte werden in der Zukunft mit anderen Mitgliedern des Kreativstädte-Netzwerks zusammenarbeiten, um die Widerstandsfähigkeit angesichts der entwickelnden Bedrohung zu stärken. Dazu gehören der Klimawandel, die zunehmende Ungleichheit und die rasante Verstädterung. Mit 68% der Weltbevölkerung werden in städtischen Gebieten voraussichtlich leben. Diese Städte des Kreativstadt-Netzwerks werden die Führungsrolle übernehmen, um den Zugang zur Kultur zu verbessern und die Kraft der Kreativität für die Widerstandsfähigkeit und Stadtentwicklung zu mobilisieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, 55 Städte, die kürzlich in die Kreativstädte von UNESCO eintreten, werden später zur Teilnahme an der kommenden Jahreskonferenz vom UNESCO Kreativstadtnetzwerk UCCN 2024 eingeladen. Diese Tätigkeit wird in Braga, Portugal stattfinden und behandelt das Thema: Bringen die Jugend an den Tisch für die nächste Dekade. Zu den neuen beteiligten UNESCO Kreativstädten gehören Asaba als Filmstadt, Asgabat als Designstadt und Banjaluka als Musikstadt. Liebe Zuhörer, das war das Programm Dies und Das von Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Hey hey do na manis, hey hey do na manis, hey hey do na manis. Hey do na manis, apa kabarmu? Aku sangat rindu. Tahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Ingin rasanya ku bisikkan padamu I love you.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag präsentieren wir Ihnen ein Lied, das in regionaler Sprache Indonesiens geschrieben und gesungen wird. Heute spielen wir für Sie ein Lied aus Lampung mit dem Titel Sai Bumi Rua Jurai. Dieses Lied ist ein Werk von Saiful Anwar. Sai Bumi Ruwajurai ist ein Slogan und ein Motto von der Provinz Lampung. Sai Bumi Ruwajurai was eine Erde von zwei Arten bedeutet, bezieht sich auf das Gebiet der Provinz Lampung, das sich vom Ranausee über Waikanan-Fluss bis zur Küste des Java-Meeres erstreckt. Lampung ist reich an natürlichen Ressourcen, insbesondere Pfeffer und Nelken, und ist die Heimat von Ruwajurai oder zwei Arten von Lampung-Bewohnern, nämlich den indigenen Gemeindegruppen Pesisir oder Saibatin und Pepadun, die im Landesinneren und im Hochland leben. Die Sai Bumi Ruwajurai-Philosophie wird als der Geist der Einheit zwischen den beiden Gemeindegruppen interpretiert, die in Provinz Lampung als ihre gemeinsame Heimat fördern. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied aus Lampung, Sai Bumi Ruwajurai, gesungen von Kanjeng Andi Ahmad Sampurnajaya. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Ya ujung danau ranau teliumi tuai kanan sampai pantai laut jauh pesisir ipu padun jadi sai di lom lamban Lampung sai kayo rayo. Hijau nih pemandangan pumalada di pumato hati lagi cengkene terlambung beruntayan tandani kemakmuran. Mandiawe sebambangan tari rakot lintin ciri ni ulun Lampung. Lampung say sang bumi rua jurai. Lampung say sang bumi rua jurai.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.